2025 ist durch, unser Rückblick ist abgedreht und seit vergangenen Freitag auch in der Ausstrahlung. Und jetzt blicken wir nach vorne, blicken wir aufs neue Jahr 2026. Ohne wilde, outrageous predictions, sondern mit drei klar begründbaren Thesen pro Kopf. Messbar, investierbar, diskutierbar. Seid da gerne mit dabei in den Kommentaren. Christian Viröhl, Chief Economist von Scalable Capital, schaut nach Lateinamerika als Value-Region mit Nachholpotenzial, sieht Volkswagen endlich vor einem Comeback und setzt weiter auf die europäische Industrie als unterschätzten globalen Gewinner. Ich ergänze Christian mit meiner Meinung zur Buffett-Firma Berkshire Hathaway ohne Warren Buffett an der Spitze. Schaue mit der Porsche Holding auch irgendwie optimistisch auf Volkswagen und schließe mit einer Wetterprognose. Der Krypto-Winter endet. Und bevor wir einsteigen, wie immer der Hinweis, jetzt kommen Prognosen. Denkbar, begründet, aber ohne Garantie. Und deswegen kommen jetzt auch noch die Risikohinweise.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und dann legen wir auch direkt los mit Teil 2 vom Rückblick, sind jetzt aber beim Ausblick angekommen. Hallo Christian.
Hallo Tobias.
Legen wir direkt los. Wir haben uns jetzt nicht so sehr anlehnend an irgendwelchen outrageous predictions orientiert, sondern einfach mal gesagt, was glauben wir eigentlich, was ist für die nächsten 12 Monate? Ja, denk und auch ganz gut begründbar. Und deine erste These sagt im Grunde genommen, schaut mal in die Richtung, wo die USA jetzt auch stärker hinschauen. Schaut mal nach Südamerika.
Ja, ja, Lateinamerika, das ist ja so ein bisschen das Value-Paradies unter den Emerging Markets. Also zumindest, wenn man es jetzt mal auf der Indexbasis sieht, deutlich günstiger bewertet als Indien, deutlich günstiger bewertet auch als China. Man muss auch sagen, vielfach aus gutem Grund, wenn man sich anschaut, was bei einem Schwergewicht wie einer Petrobras, dem brasilianischen Ölkonzern, in den letzten Jahren alles governance-mäßig schiefgelaufen ist, wie also verschiedene Präsidenten diesen Konzern als Büttel missbraucht haben, wie oft da auch die CEO oder generell die Manager ausgetauscht wurden, weil sie dann politisch doch nicht auf Linie waren. Also das hat schon ganz guten Grund, dass Lateinamerika günstig bewertet ist, hohe Risikoprämie. Ist ja auch, wenn wir jetzt mal über einen längeren Zeitraum schauen, so über 10 Jahre oder auch letztendlich seit der Finanzkrise, seit dieser kurzen Erholung 2009, lange nicht wirklich großartig gelaufen. Aber dadurch, dass die USA sich ja nun doch stärker wieder um ihren, in Anführungszeichen, Hinterhof, wie es ja klassisch wirklich auch genannt wird, auch wenn da viel zu viel Imperialismus drin steckt, sich da mehr engagieren, sich da mehr involvieren, das kann natürlich auch wirtschaftliche Kräfte freisetzen. Das kann Katalysator für die ganze Region sein. Dazu gibt es ja auch bei den einzelnen Unternehmen, bei den Schwergewichten gute Entwicklung, nicht nur im Rohstoffsektor, sondern auch im Konsumbereich. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass Lateinamerika besser läuft als die Emerging Markets insgesamt. Was natürlich schon ein Problem ist, ist die Investierbarkeit in Lateinamerika. Wenn du ein MSCI Emerging Latin ETF kaufst, dann ist da vor allem Brasilien und Mexiko mit dabei. So ein bisschen Peru ist dabei, so ein bisschen Chile. Ja, aber was halt fehlt, ist das Land, was wirklich eine spannende Standalone-Story hat, nämlich Argentinien. Denn Argentinien ist bei MSCI genau als das qualifiziert, was ich gerade gesagt habe, als Standalone-Market. Ist also weder developed noch emerging noch frontier market, sondern steht komplett abseits dieser Indizes wäre sehr wichtig für das Land, es irgendwie zumindest in die Frontiers, am besten natürlich in die Emerging Markets zu schaffen. Das würde Kapital ins Land bringen, aber naja, Kapital ins Land bringen, das ist genau das, was Milei jetzt schaffen muss. Auch natürlich den Peso zu stabilisieren. Er hat einen Vorteil, dass er mit Trump ideologisch nicht kollidiert und deswegen aus Washington eher Hilfe und Unterstützung bekommt, weiterhin auch durchaus finanziell. Ja, wenn man sich dort engagieren möchte, muss man sich folglich ein Basket zusammenbasteln aus den größten Werten. Da sind wir dann bei einer YPF, dem teilstaatlichen Ölkonzern, bei einer Grupo Galicia in der Bank oder auch Pampa Energia, ja, Energie- und Versorgerwert. Und dann hat man auch dort einen Fuß in der Tür. Allerdings ist natürlich klar, das ist mit erheblichen Risiken verbunden. Wenn man irgendwo eine Fundamentalbewertung sieht mit KGV 456, dann weiß man, ja, da sind Risikoprämien, aber Risikoprämien, die gibt es eben nur dafür, dass man auch tatsächlich Risiken eingeht.
Und man muss ja bei Risikoprämien auch immer mal dazu sagen, manchmal werden diese Risikoprämien ja auch ausgezahlt und manchmal zahlen sie sich dann eben aus, beispielsweise in einem 10er oder 15er KGV oder auch in hohen Dividenden.
Ja, beziehungsweise brauchen sich ja gar nicht die Bewertungen großartig zu verändern, wenn die Erträge der Unternehmen entsprechend steigen. Ja, also da sind sehr viele Wenn und Abers und ich möchte jetzt auch gar nicht die ideologische Diskussion darum aufmachen, aber wir sehen sicherlich, dass Argentinien das Land in Lateinamerika ist, das am wenigsten Gegenwind von Trump zu erwarten hat. Aber bei Brasilien kommt natürlich eins hinzu, das ist schon spannend. Brasilien ist eigentlich das einzige Land außer China, das bei Trump nicht eingeknickt hat, ja, sondern dass Trump die Stirn geboten hat und eine ganze Reihe von Zöllen, gerade jetzt eben auch im Nahrungsmittelbereich, die werden eben jetzt entsprechend auch wieder zurückgefahren. Also auch da Selbstbewusstsein. Ansonsten, wenn wir natürlich über die Region sprechen, auch nochmal der Hinweis auf die Lateinamerika-Aktie schlechthin. Wie alles, was ich sage, keine Empfehlung, aber wir haben hier häufig drüber gesprochen. Mercado Libre, das ist dann für diejenigen, die sagen, man will das Ganze auf einer Plattformebene investieren und hat ja da tatsächlich mal eine Gründungsgeschichte in Argentinien, mittlerweile ansässig in Uruguay, Hauptgeschäft Brasilien. Aber das ist auch natürlich eine spannende Story für diesen Kontinent.
Für die sich dem nordamerikanischen Widersacher ja durchaus erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. Und vor dem Hintergrund sei hier also der MSCI Emerging Market Latin America an der einen Stelle genannt und auch eingeblendet gewesen. Aber dann eben auch mal ganz kurz der Vergleich mit dem MSCI Emerging Market Index angezeigt, wo wir eben sehen, auf der gesamten Ebene ist es eben so, dass die Emerging Markets sich da besser geschlagen haben als Südamerika. Aber wenn man dann beispielsweise mal die Zeitachse so ein bisschen auch ändert, dann merkt man, dass es in der Tat schon länger so ist, dass sich Lateinamerika besser entwickelt als der Emerging Market Index in der Gesamtheit. Zumindest auf die 5-Jahre-Sicht. Bei 3 Jahren sieht es dann wieder etwas anders aus. Also da gibt es dann die üblichen Führungswechsel. Und bezogen auf das letzte Jahr, Christian, da muss man ja schon sagen, 40% in den letzten 12 Monaten, 41 um genau zu sein, gegenüber den Emerging Markets, 24%, was ja auch eine ansehnliche Performance ist, wenn man mal an den MSCI World oder ähnliche Indizes zurückdenkt, sieht gut aus.
Ja, das ist eben auch dann das Nearshoring, wovon man profitiert. Mexiko hat ja den Vorteil durch Abkommen mit den USA, dass man zwar harte Polemik und Drohungen von Trump bekommt, aber dass es zahlreiche Ausnahmen gibt, was Zölle angeht. Und das ist im vergangenen Jahr schon entdeckt worden, aber nach wie vor die Bewertungen lassen Raum. Also gerade natürlich mit Blick auf Indien, aber auch mit Blick auf China, wo wir ja immer diese Situation haben, dass da ganz viel Wachstum ist, aber das für Aktionäre relativ wenig hängen bleibt.
Ja. So, jetzt hast du zum Anfang etwas zu Brasilien auch gesagt, wie da so bestimmte Gremien besetzt werden. Und ich musste in Kenntnis deiner Nummer 2 so ein bisschen schmunzeln, weil der Aufsichtsrat deines Unternehmens, was du gegenüber dem DAX stellst, ja auch so ein bisschen nach deinen Einführungen brasilianisch anmutet.
Ja, das ist richtig. Und das Unternehmen, um das es geht, ist ja auch in Brasilien sehr, sehr stark. Auch in Mexiko. VW do Brasil, VW do Mexiko. Übrigens, VW do Mexiko hat, glaube ich, noch als letztes Unternehmen den Käfer sehr lange gefertigt für den heimischen Markt. Ja, dieses putzige Auto, mit dem wir beide ja im Straßenbild aufgewachsen sind. Ja, das Auto meiner Eltern, als ich geboren wurde, das war tatsächlich auch ein VW Käfer. Ja, also die hatten beide einen grauen.
Meine Schwester Vater, hatte auch noch einen
orangen, meine Mutter. Ja, damals war ein Auto noch farbig, zumindest wenn man es wollte. Ja, also insofern, das hat eine Menge mit Lateinamerika zu tun. Das ist ein wichtiger Markt, da ist aber nicht der Grund. Ja, ich sage, Volkswagen läuft besser als der DAX. Ich muss natürlich so sagen, ist auch ein bisschen so der Mangel an Alternativen. Eigentlich hätte ich ja gerne was gehabt zu sagen. Also zyklischer Konsum kommt wieder und dürfte dieses Jahr stärker sein als der Gesamtmarkt. Aber wie wollen wir das denn dann am Ende messen? Ja, und darum geht's ja auch hier immer. Wir wollen uns ja dann auch hinstellen und sagen, so, das waren die Prognosen und in einem Jahr sagen wir dann, das war gut, das war nicht so gut. Und wenn ich jetzt sage, zyklischer Konsum, ja, dann habe ich zwar einen MSCI World oder S&P 500 Consumer Discretionary, aber der ist natürlich dominiert von Amazon und Tesla und das sind zwei sehr spezielle Stories. Und alles, was sonst irgendwie zyklischer Konsum ist, geht da ein bisschen unter. Weil ich glaube schon, gerade in den USA werden wir im Konsumbereich nochmal erhebliche Stimulanz sehen durch die One Big Beautiful Bill. Aber dann, es ist schwierig nachvollziehbar. Da habe ich mir gesagt, komm, nimmst du halt was anderes. Ja, und wir haben ja die deutsche Autoindustrie in den letzten Jahren sehr häufig und zu Recht auch kritisiert. Jetzt sehen wir gerade bei Volkswagen, dass da neue Elektromodelle angerollt sind. Ich habe noch keins davon gefahren, aber das, was ich gelesen habe, klang eigentlich sehr positiv. Auch die Absatzzahlen haben sich ja insgesamt stabilisiert, insbesondere gegen Tesla, wo sie ja rückläufig sind hier in Europa. Naja, und vielleicht hat Volkswagen jetzt so the last bullet, die letzte Kugel tatsächlich, um doch noch auf dem Markt zu reüssieren, gerade auch bei der Elektromobilität, aber auch wieder mit einer verstärkten Technologieoffenheit im Konzern. Das ist natürlich ein immens schwieriges Unternehmen, governance-mäßig sowieso, aber es ist auch die Autoaktie, die am weitesten hinter dem DAX zurückgeblieben ist. BMW und Mercedes sind ja gerade, wenn man die Dividenden berücksichtigt, ziemlich ordentlich gelaufen, aber Volkswagen eben nicht. Und insofern, ja, ist das mal ein Risk-Play.
Ja, ich finde es eine total schöne Prognose, weil sie ja auch, also etwas zum Ausdruck bringen, also A, ist es bei Volkswagen halt immer der Ausflug in die Vergangenheit. B ist es eben so, dass wir schon auch immer wieder, wie auch in den Kritiksendungen an der deutschen Automobilindustrie, immer auch wieder festhalten, wie wichtig dieser Industriesektor für Deutschland ist, auch wenn, und das ist eben auch wichtig, auch wenn durch die Elektrifizierung der Flotten in den nächsten Jahren deutliche Arbeitsplatzabbauten bevorstehen und ins Haus stehen. Die sind gar nicht wegzudiskutieren, die sind nicht zu vermeiden. Die sind dann hoffentlich bei Volkswagen und auch den anderen deutschen Automobilherstellern möglichst mitarbeiterschonend zu bewerkstelligen. Aber klar ist, dass der Aufwand zur Produktion eines Elektroautos deutlich unterhalb dessen liegt, was bei einem Diesel oder bei einem Benziner oder bei einem Fahrzeug, vielleicht auch mit einem Wankelmotor, so alles erforderlich ist an Ingenieurspräzision, an Fertigungspräzision. Und Autos zu produzieren, naja, wird vielleicht nicht zum Gemeingut, aber es wird zumindest deutlich einfacher und von daher wird die Konkurrenz deutlich bedrohlicher für Volkswagen. Aber in der Tat, auf Basis auch der jetzt erreichten sehr niedrigen Bewertungen und auch der Umsatzentwicklung im vergangenen Jahr ist da das eine oder andere Pflänzlein mit bei. Und wir kommen ohnehin nochmal zu dem Thema bei meinen Prognosen, denn zu dem Thema habe ich auch noch was beizusteuern. Von daher würde ich sagen, Christian, blicken wir noch ein bisschen weiter nach Europa. Da hast du etwas entdeckt, einen Trend, den es schon länger gibt und von dem du auch sagst, der bleibt genau in dem Umfeld, in dem wir uns jetzt befinden, intakt. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Ja, wir reden ja viel über Deindustrialisierung in Europa oder in Deutschland über die dümmste Energiepolitik der Welt. Das ist auch alles richtig, aber wir müssen auf der anderen Seite eben auch zugeben, dass wir in Europa nach wie vor eine sehr starke industrielle Basis haben, die auch erfolgreich ist in aller Welt, die auch in alle Welt verkaufen kann, die also diversifizierte Erlösströme hat, die jetzt nicht nur an einer Region hängt und die darüber hinaus auch sehr gut positioniert ist bei Zukunftsthemen wie Energiemanagement, Elektrifizierung, erneuerbare Energien, Hightech-Anlagenbau, Flugzeugbau. Da sollten wir auch stolz drauf sein. Es gibt natürlich viele Themen, wir haben in der ersten Sendung darüber gesprochen, die Europa da angehen muss, um gerade auch dieses Potenzial wirklich zu entfesseln. Entbürokratisierung, Deregulierung. Aber wir müssen einfach mal sagen, dass eben auch die Aktien dieser europäischen Industrieunternehmen sehr, sehr ordentlich laufen, dass diese Konzerne eben global abliefern. Ja, und da reden wir dann beispielsweise über Unternehmen wie aus Deutschland ganz klar eine Siemens oder eine Schneider Electric aus Frankreich, deutsch-französisch eine Airbus oder in Italien eben eine Prysmian. Wenn wir den Blick dann auch mal außerhalb des Euro-Raums richten, dann haben wir eine Rolls-Royce Holdings in UK oder eine ABB in der Schweiz, eine Atlas Copco in Schweden. Also da ist sehr, sehr viel, was Hoffnung macht, auch im industriellen Bereich und was an der Börse ja auch bereits jetzt sehr, sehr gut ankommt. Denn Industrieaktien, jetzt gemessen am Stock 600 Industrials, haben sich in den letzten 10 Jahren mit einem Plus von 200% deutlich besser entwickelt als der breite Markt. Der Stock 600 selber, der hat nämlich nur 126% zugelegt und zwar auch aus gutem Grund. Wir haben halt da international gute Geschäfte und wir haben einen großen Vorteil bei der börslichen Definition von Industrie, dass nämlich die beiden Problembranchen da nicht dabei sind, nämlich Autobau. Autobau ist zyklische Konsumgüter und zum anderen Chemie. Das sind Grundstoffe. Dafür ist natürlich ein Thema drin, was uns eben nicht nur an der Börse umtreibt, sondern auch gesellschaftlich. Und das ist Rüstung. Das heißt, wenn man sich also so einen Stocks Industrials ETF ins Depot packt, hat man Rüstung gleich mit dazu gepackt, kann also vielleicht auf einen separaten Themen-ETF verzichten und das Thema ein bisschen breiter spielen.
Das heißt, wenn ich irgendwie mal ganz unauffällig so in diesen Bereich Rheinmetall reinsliden will, dann kann ich das schön verdeckt auch machen und dann kriegt es gar keiner so richtig mit.
Ja, also du kannst es nicht vermeiden, weil ich habe noch keinen ETF gesehen, der jetzt Stocks Europe Industrials X Defense wäre. Ja, der Weg ist ja momentan eher anders, dass man Defense-Produkte macht.
Ja, und das, also es wäre mir jetzt auch zu viel. Und ich achte ja, also ich mache es ja auch bei anderen Index-Investments dann nicht, dass ich darauf achte, dass da keine Rüstung mit dabei ist. Also von daher, das war jetzt eigentlich eher mal so ein Sidestep. Ja, und das Spannende an dieser Geschichte ist ja auch, dass in den letzten mehr als 10 Jahren diese Geschichte schon sehr, sehr gut aussieht. Denn seit Anfang 2013, genauer gesagt April 2013, ist es eben so, dass wir hier zwei Entwicklungen haben. Nämlich einmal für den Stocks Europe 600, der immerhin 183% zulegen konnte, aber vom Stoxx Europe 600 Industrials mit 270% Wertentwicklung deutlich outperformt wird.
Ja, aber man kann ja auch durchaus mal sagen, stay with the trend is your friend, und der Trend steht ja eben auch auf soliden industriellen Füßen, ja. Dazu muss ich sagen, das ist natürlich bei diesen ganzen Prognosen diese grundsätzliche Regel, dass sie irgendwie direkt investierbar sein sollen und auch nachprüfbar sein sollen, schon vieles schwierig macht, ja. Also ein Thema, was mir schon sehr wichtig ist Inflation. Ich glaube, dass wir in den USA wirklich noch dieses Jahr nochmal feststellen werden, dass die Inflation deutlich klebriger ist, als man es wahrhaben will. Und gerade wenn da geldpolitische Abenteuer beginnen sollten nach einer Umbesetzung des Gouverneursrats der Fed und auch des Chairman, dann kann das natürlich immense Verwerfungen bedeuten, einerseits für die Finanzmärkte, aber auch für die Inflation. Nur es ist halt wirklich schwierig, US-Inflation dann so zu packen. Es gibt natürlich so ein Inflation Expectation ETF, da steckt aber dann wieder entweder das Währungsrisiko oder eine eben aufgrund der Zinsdifferenz teure Währungssicherung drin. Und selbst wenn man jetzt über die Inflationsrate nur kommen, die zu vergleichen. Also ich glaube zwar schon, dass die in einem Jahr deutlich höher liegt, aber auch da muss man halt berücksichtigen, dass Trump zu sehr vielen fähig ist, gerade wenn es darum geht, seine Wiederwahl, also die Wiederwahlchancen der republikanischen Mehrheit im Kongress zu erhöhen. Und ich erinnere mich noch an etwas, was Kenneth Rogoff, der Star-Ökonom letztes Jahr in Davos erzählt hat, nämlich, dass er davon ausgeht, dass es früher oder später Preiskontrollen in den USA für Güter des täglichen Bedarfs gibt, der Gestalt, dass dann wirklich Preise auch diktiert werden. Und insofern erscheint mir dieser Call für die Inflation irgendwie zu schwierig.
Ja, kannst du noch mal ganz kurz was sagen, weil ich bei dem Begriff vorhin so ein bisschen stecken geblieben bin, kleben geblieben bin, könnte ich auch sagen. Klebrige Inflation, was du damit meinst?
Ja, die Inflation war ja nie ganz weg in den USA. Wir hatten diese Hochinflation zu Zeiten der Pandemie, beziehungsweise kurz danach. Aber die hat man erfolgreich eingebremst. Sicherlich auch ein Erfolg der Geldpolitik. Die Fed hat das damals zu spät gesehen am Anfang. Da hieß es alles nur vorübergehend. Ja, von wegen. Also das muss sich auch Jerome Powell ankreiden lassen. Aber wir sind ja trotz der rückläufigen Teuerung in den USA nie auf diese 2% Fed-Ziel gekommen. Und wir haben ja jetzt schon so die Devise 3 ist die neue 2. Aber auch die 3 ist natürlich schwierig zu verteidigen. Und wir sollten nicht vergessen, wenn wir ein bisschen in den Warenkorb schauen, etwa 40% der Güter im Warenkorb sind über die letzten 12 Monate mehr als 3% im Preis gestiegen. Es zeigt also, wir haben da so eine gewisse Breite in der Inflation. Dann wissen wir, dass Zölle erfahrungsgemäß, gibt es eine Studie in der dänischen Zentralbank zu, immer erst mit so einer Verzögerung von 6 bis 12 Monaten auf die Realwirtschaft und auf die Finanzmärkte durchschlagen. Also da könnte auch noch was kommen für die Inflation. Insofern, ja, es ist klebrig, und wenn man nicht wirklich wegkommt, dann kann das sein, dass der Klebstoff einen auch immer ein bisschen mehr anzieht. Bleibt natürlich großes Thema bei der Inflation die Energiepreise. Das war im letzten Jahr natürlich entlastend mit einem rückläufigen Ölpreis, rückläufigen Treibstoffpreisen. Das könnte dieses Jahr dann vielleicht auch nochmal entlastend werden. Aber es gibt halt wirklich schon sehr viele Einflussfaktoren da, weshalb ich glaube, Inflation wird die wahrgenommene, die tatsächliche auf jeden Fall steigen. Aber es ist halt mir zu schwierig zu investieren, nachzuvollziehen und letztendlich auch zu einfach manipulierbar.
So, und das waren jetzt die 3 Prognosen. Also Südamerika läuft weiter, VW kommt wieder ins Rollen und die Industrie in Europa, die läuft auch weiter. Die 3 Prognosen von Christian. Und ich blicke einfach mal, so wie ich es ganz gerne mache, über den großen Teich. Da gab es ja bei der Firma, die hier hinter mir immer mit ihrem Hauptprotagonisten comichaft dargestellt wird, nämlich Berkshire Hathaway, von denen ich heute übrigens das Buch mitnehmen kann, damit du es auch unterschreibst. Ich muss da nämlich noch eins rausschicken. Kommen wir zu den Prognosen, die ich mache. Buffett rules. He rules quietly, but he rules. Und zwar ist die Prognose, dass Berkshire Hathaway besser abschneiden wird bei der Performance als der Nasdaq 100, der in interessanten Bewertungsniveaus angekommen ist. Ich habe ja darauf gehofft, muss ich ganz ehrlich sagen, dass zum Jahresende nochmal irgendwie so ein Abgesang wie 1999 auf die Berkshire Hathaway-Aktie kommt, jetzt wo Warren Buffett in den Ruhestand getreten ist und gesagt hat, er goes quiet. Das ist nicht passiert, ist bedauerlich. Das wäre nochmal das letzte Fanal gewesen, zu diesem Einstieg zu blasen. Aber bei der Gesellschaft ist ja durchaus eine spannende Situation vorzufinden. Erstens, wir wissen nicht, was zum Jahresende auch noch alles an Transaktionen stattgefunden hat, wie das Portfolio bereinigt wurde. Aber wir wissen, dass verdammt viel Kohle im Moment rumliegt. Über 350 Milliarden US-Dollar an Liquidität, die eingesetzt werden könnten, natürlich gar nicht so schnell in den Markt reingepumpt werden können, es sei denn, Berkshire entscheidet sich dazu, eine alte Empfehlung von Warren Buffett, nämlich einfach in einen Index-ETF zu investieren, umzusetzen, dann wäre das Geld wahrscheinlich relativ schnell platzierbar, würde aber auch so einen kleinen Buffett-Spike nochmal auslösen. Aber vor dem Hintergrund meine erste Prognose, Berkshire schlägt den Nasdaq 100.
Ja, ich fand es ja ein bisschen schade, dass sie da gleich zum Jahresende dann noch so einen personellen Exodus hatten, ja, und wieso man jetzt eine Position bei Berkshire Hathaway aufgibt, um dann 10 Milliarden bei JP Morgan zu verwalten, weiß ich auch nicht, was da so irgendwie schiefgegangen ist. Aber ich würde doch niemals gegen Buffett und das, was er geschaffen hat, wetten. Insofern kann ich mich da sehr gut anfreunden. Und im Übrigen, gerade auch bei der Prognose gilt ja was, wenn man jetzt auch mal sich Bewertungen anschaut. Es wird irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo Märkte in Turbulenzen kommen. Und dann wird eine Berkshire Hathaway nicht zuletzt aufgrund dieses Kapitalpuffers sich auf jeden Fall stabiler entwickeln als Tech-Aktien und dann auch vielleicht Gelegenheiten haben. Insofern, wenn das nicht dieses Jahr was wird, dann wird das was im nächsten Jahr. Und es ist ja auch so ein bisschen so, ich habe ja im ersten Teil der Sendung auch über den FTSE 100 gesprochen, so als Gegengewicht zu einem tech-lastigen Portfolio. Und ähnlich kann man ja eine Berkshire Hathaway auch sehen. Da ist jetzt zwar Apple drin, da sind ein paar andere kleine Technologiebeteiligungen drin, aber im Wesentlichen reden wir hier über Finanzen, über ein breites Portfolio, wo auch Finanzen und Konsumgüter eine wichtige Rolle spielen und wo Eisenbahn wichtig ist und ansonsten viele, viele Kleinigkeiten dazu, sehr, sehr viel Geld. Und auch das ist natürlich ein schöner Diversifikator. Und wenn es halt nicht dieses Jahr aufgeht, dann wird es nächstes oder übernächstes Jahr aufgehen.
Wir können die auch, wir rollen ja bestimmte Prognosen auch immer mal weiter.
Und das Wichtige ist übrigens, glaube ich, nach wie vor, gerade wenn wir darüber nachdenken, dass Märkte in schwierige Zeiten kommen könnten, dass Buffett da ist. Auch wenn er ruhig ist. Weil wenn die Zeiten wirklich schwierig werden, wenn wir in irgendeine Art von Krise kommen, die auch nur ein bisschen nach 2008 müffelt, dann wird er sich, sofern er dazu gesundheitlich in der Lage ist, melden. Und das ist, glaube ich, in Krisen ein ganz wichtiger Faktor, dass derjenige, der so viele Krisen nicht nur überlebt, sondern auch intelligent genutzt hat, dann wieder vorangeht. Deswegen, also ich habe keine Angst vor dem Moment gehabt, dass Buffett nicht mehr bei Berkshire Hathaway ist, sondern ich glaube, ein viel kritischer Moment ist es, wenn Buffett irgendwann gar nicht mehr da ist. Weil in solchen Situationen braucht es einen, der wirklich mutig und entschlossen vorausgeht. Und in so einer Situation wie 2008, wo Buffett halt gesagt hat, hey, ich investiere jetzt Milliarden in Banken und lass mir das übrigens mit sehr attraktiven Vorzugszinsen und Beteiligungen, Preferred Shares bezahlen. da ist das Warnmoment der Wendepunkt war. Und das ist eine Autorität, wo ich jetzt nicht sehe, dass ein Bill Ackman, der ja Buffett nacheifern möchte mit der Howard Hughes Corporation, diese Autorität auch nur ansatzweise hätte.
Ja, und Greg Abel muss in die Schuhe eben auch erstmal reinwachsen. Zur Erinnerung nochmal, eine Wiederholung von so ein paar Statements von Anfang November. Da ging es eben darum, dass dieses Unternehmen ein Aktienportfolio hatte von 280 Milliarden, eine Cash-Position von 380 Milliarden und damit die eigenen Giganten bezogen auf die damalige Marktkapitalisierung mit 388 Milliarden US-Dollar bewertet waren, denen zum damaligen Zeitpunkt dann eben 46,4 Milliarden US-Dollar annualisierter Net Cash Flow from Operating Activities gegenüberstand. Und das war ein Faktor von 8,3 und deswegen habe ich zum damaligen Zeitpunkt eben auch nachgekauft und diese Position damals auf 9 Stück ausgebaut. Aber es ist eben trotzdem so, dass die Aktie schlechter abgeschnitten hat als der Nasdaq im Moment vergleichsweise attraktiv bewertet ist und deswegen eben genau diese Prognose, Berkshire schlägt den Nasdaq 100. Ja, und als ich die, also wir machen das ja immer so, wir schicken uns dann die Dinger per WhatsApp zu. Christian hatte mir gestern seine Prognosen dann zugeschickt, damit ich die einarbeiten kann. Und bei seiner Prognose 2, da musste ich dann schon herzlich lachen, als er geschrieben hat, Volkswagen schlägt den DAX. Da dachte ich mir, das kommt mir doch bekannt vor, denn ich hatte für mich aufgeschrieben, die Porsche Holding schlägt den DAX. Also im Grunde genommen gibt es da so ein gewisses patriotisches, so eine gewisse patriotische Autoliebhaberei bei uns beiden, die wir ja an den Tag legen. Und da muss ich natürlich in irgendeiner Form drauf reagieren. Also die Argumentation haben wir im Grunde genommen bei Volkswagen schon gehört. Volkswagen ist niedrig bewertet. Die Porsche Holding ist auch sehr niedrig bewertet, insbesondere als Aktionärin von Volkswagen und von Porsche. Und vor dem Hintergrund ist sie ja auch schon längst Bestandteil bei den DAX-Investments im Echtgeld-TV-Depot. Und hier ist es dann eben so, also auch aufgrund dieser Übereinstimmung, die fand ich ganz schön, ist es hier eben so, dass wir was ganz Sinnvolles jetzt einfach machen können. Und dazu lege ich hier mal ganz kurz den Taschenrechner oberhalb von der Depotpositionierung hin und sage einfach mal, wir haben im Moment einen DAX-Stand von 25.106 Punkten und im Moment bin ich bei diesen DAX-Investments in Summe bei 23.612 Euro investiert. Das sind dann also 1.494 Euro, die noch fehlen. Und die bezogen auf einen aktuellen Aktienkurs von 38,93 dazu führen würden, dass ich 38 Stück dieser Aktien dann eben einfach nachkaufen würde. Denn dann ist das, was Christian und ich beide prognostiziert haben, VW kommt ins Rollen. Wenn VW ins Rollen kommt, dann wird auch die Porsche Holding ins Rollen kommen. Und vielleicht ja auch mal ein bisschen stärker als VW selber. Und dann macht sich so eine Transaktion dann hoffentlich auch bezahlt. Christian, gibt es aus deiner Sicht irgendwelche ernsthaften Gegenstimmen gegen die Aufstockung der Porsche Automobilholding in den DAX-Investments?
Nee, gab da mal so einen Werbespruch, schließlich ist es ihr Geld. Ja, nee, also ich persönlich kann ich auch disclosen, habe mich aus der Porsche Holding Aktie zurückgezogen zum Jahresende, habe das mal gegen ein paar Gewinne dann verrechnet. Es war wirklich eine furchtbare Position, mit der wir beide recht hatten, was das strategische Kalkül anging, nämlich, dass die Familie Porsche versuchen wird, den Zugriff auf den Sportwagenhersteller Porsche direkt zu bekommen. Ist alles so passiert, aber war halt das falsche Vehikel, beziehungsweise es ist zu viel nebendran passiert, als dass man mit diesem strategischen Kalkül und dieser Aktie hätte Geld verdienen können. Und ich wollte da jetzt einen Strich drunter ziehen, insbesondere weil ich parallel die Porsche AG, also den Sportwagenbauer, als Sparplan habe. Meine einzige Sparplanaktie, für den Fall des sehr langen Turnarounds. Ich glaube, dass es einen Turnaround geben wird bei Porsche, aber ich glaube, er wird sehr lange Zeit brauchen. Entsprechend lang kann das Tal werden, wo man die Aktie einsammeln kann. Und ich habe mal so gesagt, also ich mache das so lange, bis dann am Ende da im Depot in der Position ein Porsche steht. Also entweder bis ich einen Porsche ausgegeben habe für die Aktien oder bis er als Kurswert da ist. Aber ich hoffe natürlich auf Letzteres, sprich den Kurswert.
Auf welchen Porsche gehst du denn dann so bei deinem Sparverhalten? Weil wir reden ja bei den Autos sehr, sehr leicht über sehr hohe fünfstellige oder dann eben auch schon niedrig sechsstellige Beträge.
Also ich wüsste jetzt nicht, welcher Porsche, der mich in irgendeiner Form reizen würde, auch vom Zustand den Kilometern her, für einen fünfstelligen Betrag zu bekommen wäre. Ja, also wenn du mir sagst, wie ich legal, ganz wichtig, einen 911 Targa 4S, wenn ich dann irgendwann überhaupt mal ein Auto brauche, das kommt jetzt zu, ich brauche momentan in der Mitte kein Auto, wenn du mir das erklären kannst, Porsche 911 Targa 4S, für einen fünfstelligen Betrag sehr gerne.
Alles klar. Ich muss da mal den ein oder anderen Kontakt reaktivieren.
Ja, und nicht mit 400.000 Kilometern und in Knallorange, ne?
Ich sag dir ganz ehrlich, also das ist ja ein brauchbarer Sechszylindermotor. Also von daher, wenn der 400.000 Kilometer hat, dann weißt du zumindest, dass der die 500.000, die 600.000 auch noch voll macht. Beim Getriebe ist dann eben die Frage, wie lange das noch vernünftig mitmacht. Ja, aber ich weiß auch,
ich kalkuliere bei einem Turnaround bei Porsche, jetzt mal Spaß beiseite, schon mit 3 Jahren oder 4 Jahren sogar. Ja, also weil sie müssen halt sehr viele Fehler der Vergangenheit, insbesondere was die Bevormundung von Kunden angeht, erstmal einfangen. Das wird irrsinnig viel Geld kosten. Und dann müssen sie halt auch gucken, dass sie mit deutlich reduzierten Stückzahlen und höherer Individualisierung eine höhere Marge und höhere Durchschnittspreise machen. Also ich glaube, das ist mühsam, das zu drehen. Eine Börse ist immer etwas früher dran, antizipiert früher, aber es kann ja auch nochmal sonstigen konjunkturellen Gegenwind geben, Zölle und Ähnliches. Also insofern, das ist ein Ding, wo ich mir Zeit nehme.
Ja, man muss bei Porsche vielleicht an der einen oder anderen Stelle und in dem einen oder anderen Porsche-Zentrum auch daran erinnern, dass es Kunden überhaupt gibt und die nicht mit Bittstellern zu verwechseln sind. Denn da muss es auch einige interessante Szenen gegeben haben, die
wurden. Hatte ich selber, und zwar ist es lange her, aber ich hatte irgendwie 2009 schon mal vor, mir ein Porsche zu kaufen, ein Porsche Cabrio, und hatte mir eins ausgesucht, dass ich im Porsche-Zentrum Essen dann nach vorheriger Anmeldung Probe fahren wollte, und dann kam ich zur Probefahrt an. Ich weiß nicht, was das Ding damals kosten sollte. Also ich weiß nicht, ob es 80.000 oder 90.000 Euro waren, aber ich kam zur Probefahrt an und die begaben mir ein Auto, in dem, wo er mir sagte, ja, Sie müssen jetzt aber erstmal tanken, da vorne ist eine Tanke, der Tank ist sozusagen leer. Das fand ich schon mal sehr charming. Und dann hatte ich darum gebeten, weil ich wollte wissen, wie das Navi funktioniert, ja, und wie mir die Darstellung gefällt und die ganze Entertainment-Einheit und so. Das war vor über 15 Jahren alles noch ein bisschen anders. Und
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei Porsche auch vor 15 Jahren ziemlich hässlich.
Ja, das dachte ich nämlich. Und deswegen sagte er, ich möchte unbedingt, dass die Navi-CD eingelegt wird, dass ich das Navi dort prüfen kann. Damals also CD und sowas, ja. Opa erzählt vom Krieg, ja. Und dann haben die gesagt, ja, also die Navi-CD, die ist jetzt aber im Safe, da kommen wir jetzt nicht ran, tut mir leid. Ja, okay, dann habe ich das Auto vollgetankt, also nicht vollgetankt, aber irgendwie habe ich so weit gefahren, dass ich irgendwie zwei Stunden fahren konnte. Aber so richtig, ich habe also dafür noch Geld bezahlt für den Tank. Und dann habe ich es hingestellt und habe gesagt, also ja, im Grunde gefällt mir das Auto toll und ich möchte es gerne kaufen. Ich hatte keine Karte dabei, ich schreibe Ihnen meine Nummer auf. Morgen habe ich keine Zeit, aber rufen Sie mich bitte übermorgen an und dann machen wir das Ding fest. Und also ich hatte so Jeans und Turnschuhe an und so, und ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Also ich habe ihm auch meinen Namen aufgeschrieben und man konnte mich auch damals schon bei Xing oder so ganz gut finden und man konnte herausfinden, dass ich vielleicht durchaus in der Lage sein könnte, mir ein solches Gefährt zu leisten, aber null Interesse. Und also diese schlechte Behandlung habe ich dann zum Anlass genommen, da auch nicht nochmal anzurufen, und bin dann am Ende doch wieder beim BMW gelandet.
Also ganz ernsthaft. Wenn die sich jetzt nach der Sendung nicht melden, dann weiß ich auch nicht mehr, wie ich denen helfen soll.
Tja, keine Ahnung.
Da fehlt mir dann auch nichts mehr ein.
Ich brauche kein Auto. Ja,
ich mal ins Gespräch bringen. Ich habe ja gestern bei einem Kumpel von mir, der auch für dieses Unternehmen schon an diversen Stellen tätig war und da auch einen beeindruckenden Tracker hat, ich würde ja total gerne mal für 2-3 Monate einen Porsche haben. Bei uns steht ja ohnehin immer noch der Roadtrip aus Christian. Können wir auch gerne mal mit einem Porsche machen. Und weißt du, ein Porsche nach Südfrankreich oder nach Frankreich überhaupt, um dann mal an dem einen oder anderen Champagner auf zumindest mal die in Rudimenten vorhandene Rückbank voll zu machen.
Ach so, ja, ansonsten müssen wir sehr viel in uns transportieren, ja.
Damit habe ich auch nur begrenzt Probleme, wenn es dann eine ordentliche Schlafmöglichkeit gibt. Aber das sind eben so genau die Möglichkeiten. Also ich würde eigentlich wahnsinnig gerne mal mit so einem Fahrzeug irgendwie einen längeren Roadtrip auch durch Europa machen. Vielleicht gibt es da ja was. Also wer da jemanden kennt oder sonst was weiß, in den Kommentaren oder auch per Mail, sind wir da total erreichbar. Du willst aber, also im Moment willst du eigentlich noch gar keinen haben, weil die Parkplatzsituation bei dir ist ja jetzt nicht so, dass ich spontan denke, das ist super.
Naja, das geht ja nicht um die Parkplatzsituation. Also wir haben ja zum Glück Tiefgaragen im Haus. Aber ich überlege ja, kann ich das Auto überhaupt einsetzen? Also ich meine, ich fahre doch jetzt nicht aus Mitte ins KDW mit dem Porsche. Ja?
Ich stehe auch gerade, wenn du einen kurzen Weg zum Büro machst.
Oder überhaupt, ja, überhaupt mit dem Auto. Ja, das muss dann nicht sein. Denn, also ich fahre ja liebend gerne Fahrrad, ist jetzt momentan bei Eis und Schnee ein bisschen blöd, aber ansonsten, ich meine, ich bewege mich, ich komme schneller voran, ich habe keine Parkplatzprobleme. Hey, das ist super. Und wenn man dann doch mal rausfahren will, ja, es ist halt schon wunderbar effizient hier in Berlin, ne? Berlin-Mitte mit dem Carsharing, du nimmst dir ein Auto vom Straßenrand und fährst raus nach Brandenburg, Wochenende waren wir in MacPom, auch ganz toll. Ja, das war sogar, ich habe das mal so durchkalkuliert, überschlägig günstiger, ein Carsharing zu nehmen als Sixt, ja, weil ich muss das ja nicht mehr tanken und ich muss auch nicht irgendwo hinfahren und zurückbringen, ich kann es einfach anstellen. Großartig, ja, man hat halt dann nicht den Fahrspaß, aber weißt du, jetzt habe ich seit fast 7 Jahren kein eigenes Auto mehr und irgendwie ist diese Sache mit dem Fahrspaß und der Freude am Fahren und sowas, das ist sowieso irgendwie weniger geworden. Also ja, ich muss sagen, ich finde nach wie vor, wenn ich so auf die Websites bestimmter Autohersteller gehe, das spricht mich nach wie vor an, aber es ist nicht mehr so dieser Haben-Wollen-Reflex, den ich vielleicht so bis zum 30., 35. Gehabt habe. Aber ist auch interessant, wie sich sowas verändert. Nur, ja, also ich sage auch nicht, wenn Porsche sich jetzt gut entwickelt, dass ich mir dann sofort einen Porsche kaufe. Das war einfach nur eher so, dass ich gesagt habe, hey, komm, eigentlich würdest du ja so
nicht,
wenn man woanders leben würde, ja, und das ist ja auch das Thema, man braucht in den allermeisten Gegenden Deutschlands eben ein Auto. Das ist ja der große Fehler, den die Politik macht. Sie denkt, Verkehrspolitik, Mobilitätspolitik für Gesamtdeutschland aus der Berliner Mitteblase heraus. Nur Deutschland sieht eben nicht aus wie Berlin-Mitte. Deutschland ist zu großen Teilen Provinz. Und deswegen kannst du das nicht übertragen, deswegen braucht es auch Autos.
Und so sehr ich meine Heimatstadt liebe, es ist ja auch ganz gut, dass es nicht überall in Deutschland so aussieht wie in Berlin-Mitte oder in Teilen von Berlin-Mitte oder in anderen Teilen von Berlin. Das kann man ja an der Stelle auch mal sagen.
Ja, also Trump hat jedenfalls noch nicht gesagt, we want to run Berlin. Ja, also da traut er sich noch nicht ran.
Ja, es gibt immer Gründe, auch diese Stadt zu verlassen. Das wäre einer. Ansonsten, Porsche. Jetzt gerade aufgestockt, der Wert der DAX Investments ist jetzt gerade ganz live um 15.45 Uhr am 7.1. bei 25.555 Euro, während der DAX auf 25.067 leicht zurückgegangen ist von dem eben erreichten Hoch. Und das war es dann eben zur Untermalung auch der Prognose. Porsche Holding schlägt bei der Performance den DAX. Wenn das verschiedene Aktien aus diesem kleinen Konglomerat dann eben auch noch tun, dann wäre es eben so, dass der Wert der dort enthaltenen Aktien ein Stück höher sein sollte als der DAX-Stand zum Jahresende selbst. Wir werden es erleben und beobachten. Letzte Prognose. jetzt kommt gleich Alliterations-Christian wieder aus dem Loch. Ich habe mal aufgeschrieben, der Kryptowinter endet und Bitcoin wird zum Jahresende 26 eine stärkere Performance aufweisen als Gold, von dem ich zwar für dieses Jahr auch noch ein Zulegen erwarte, aber eben auch bei Bitcoin eine Rückkehr der Investoren und auch neuer Investoren erwarte und dann eben sage, dann wird es auch mit diesem Asset, mit dieser Asset-Klasse Krypto wieder nach oben gehen. Von daher der Hintergrund, Kryptowinter endet und Krypto, beziehungsweise in dem Fall das breiteste und auch wichtigste Derivat aus diesem Bereich, Bitcoin, schlägt, was die Performance anbelangt. Alles in Euro natürlich immer betrachtet, was wir hier sagen. Gold von der Wertentwicklung in 2026.
Ach, wenn ich das nochmal Revue passieren lasse, ne? Damals, als wir das erste Mal in der Sendung über Bitcoin gesprochen haben und ich gesagt habe, ja, also ich finde, man kann das einfach beimischen, um zu gucken, wie so eine Asset-Klasse entsteht und im Entstehen sich entwickelt. Da hast du gesagt, naja, also wenn Bitcoin eine Asset-Klasse ist, dann ist mein angelutzter Fisherman auch eine Asset-Klasse.
Ja? Ich war zu bezweifeln, dass jetzt ich dieses Zitat verifizieren lässt.
Ja, du musst einfach nur alle Echtgeld-TV-Sendungen gucken. Vielleicht kann das auch die KI machen. Das war wirklich der angelutschte Fisherman. Ich habe mir das sehr, sehr genau gemerkt. Aber egal. Also du warst sehr, sehr skeptisch. So ein bisschen so wie Larry Fink. Der hat ja auch gesagt, I'm a proud skeptic. Ja, und now, jetzt ist er ein major believer. Ja, also Toby Kramer steht in einer Reihe mit Larry Fink, dem Chef von BlackRock. Ja, der Krypto-Kramer, wie wir ihn jetzt neuerdings nennen, oder der Token Toby, ja, oder also mein ganz spezieller Spitzname ist ja irgendwie Bitcoin Brudi, ja, das passt. Ja, nee, also ansonsten mit der Prognose kann ich leben. Also ich glaube auch, dass es entweder so ist oder dass es eben nicht so ist. Ja, also dass es entweder...
Ja. Oh, das ist ja was vollkommen Überraschendes.
Nein, ich glaube, dass, also, nee, wir haben ja... Lass es mich erklären. Wir haben das Jahr 2025 gesehen, dass Bitcoin doch über mehrere Monate seitwärts gependelt ist. Das sehe ich für 2026 nicht, sondern ich glaube schon, dass wir Volatilität drin haben, die sich dann entweder nach oben entlädt, also zurück zu den alten Hochs und dann auch drüber hinaus, oder dass wirklich auch gerade diese Zwangsliquidation, die wir da im Oktober gesehen haben, auch bei institutionellen Investoren einiges an dem Investment Case geändert haben, dass man das jetzt doch kritischer sieht, dass das wirklich ein Schlag auch war für das institutionelle Vertrauen in Bitcoin und dass deswegen auch relativ kleine exogene Schocks hier zu einem sehr, sehr drastischen Rutsch fallen können. Also starke Ausschläge in beide Richtungen, da wäre ich sofort dabei.
Ja, mir fehlt natürlich bei dem abgelutschten Fisherman noch der Hinweis von meiner Seite aus, dass sich darin jetzt eigentlich gar nicht so viel geändert hat an der grundsätzlichen Einstellung dem gegenüber. Aber man muss ja vor allen Dingen eins realisieren, und das habe ich damals auch in der Folge mit dem Kollegen Eckert ja gezeigt, als es nochmal darum ging, dieses Bitcoin- und Bullshit-Beispiel mit der Kuh Helene. Der eine oder die andere wird sich daran erinnern. Aufzugreifen, den inneren Wert, von den viele bei Bitcoin sehen, den sehe ich da nach wie vor nicht. Nur, hier ist ein Investment-Trend zu sehen mit Geldflüssen, die aller Voraussicht nach noch starke Dimensionen haben und erreichen werden. Und Larry Fink ist der eine, Jamie Dimons Kontraposition hat sich da auch relativ stark geändert, was das Bereitstellen von Vehikeln für Krypto-Investments anbelangt und auch was das grundsätzliche Allokationsthema anbelangt. Denn auch da will man sich auf Seiten des Asset-Managements natürlich nicht vollständig gegen einen Zug, der möglicherweise auch noch stark Fahrt aufnimmt, stellen. Und so ist es bei mir auch von der Krypto-Grundhaltung. Und wenn das eine Krypto-Grundhaltung ist, dann muss nach so einem Jahr, das der Bitcoin erlebt hat, eben auch in der Tat Zeit für eine Gegenbewegung sein. Wobei es eben auch so ist, und das lehrt auch einen Blick in die Vergangenheit, dass es durchaus auch sein kann, dass sich Bitcoin nochmal halbiert und dann müsste ich diese Prognose aller Voraussicht nach als großen Fehlgriff bezeichnen, denn dass das bei Gold passiert, halte ich in diesem Jahr für extrem unwahrscheinlich. Und damit wäre diese Prognose dann außer Kraft gesetzt. Bitcoin schlägt performancetechnisch in Euro gerechnet Gold in seiner physischen Form. Das waren unsere drei Prognosen, Christian.
Wir sollten aber zum Schluss bei diesen Prognosen immer darauf hinweisen, dass es ja im Wesentlichen einfach Talking Points waren, Gesprächsanlässe und nichts, wo wir jetzt sagen, dass man da jetzt genau explizit drauf investieren sollte, sondern wir sollen nicht in Prognosen denken, sondern in Szenarien und einfach schauen, dass wir in allen halbwegs validen Szenarien vielleicht nicht immer die beste Performance erreichen, aber dass wir nicht Haus und Hof riskieren und vor allen Dingen das auch nervlich durchstehen. Und dann sind wir halt bei solchen Themen wie Risikomanagement und selbst wenn man davon überzeugt ist, dass Bitcoin im nächsten Jahr besser abschneidet als Gold, heißt das ja nicht unbedingt, dass man jetzt mehr Bitcoin als Gold im Depot haben muss oder nur noch Bitcoin und Gold, sondern die wesentliche Triebfeder, und daran ändert sich 2026 auch nichts, wird weiterhin die Asset Allocation sein für das, was ihr aus eurem Vermögensaufbau und aus eurem Vermögensmanagement rausholt.
Genau, und das Ganze, was hier aufgeführt war, also ob nun Latin America oder Emerging Markets, ist von euch besparbar. Berkshire Hathaway und Nasdaq 100 sind auch besparbar. Sie sind nicht nur investierbar, sie sind besparbar. Gleiches gilt für Porsche, für Volkswagen, natürlich auch für den DAX. Und auch für Gold und Bitcoin gibt es entsprechende Lösungen, wie eben auch für die Industrials und die Stocks 600 ETF. Das ist eben das Schöne an der Investmentwelt, in der wir uns befinden. Die ist so vielfältig wie niemals zuvor. Entscheidend ist halt, wie so oft, was ihr draus macht. Wir wollten euch ein paar Anregungen damit geben in dieser Doppelfolge von Echtgeld TV. Und das wird auch in diesem Jahr so bleiben. Wir haben noch ein paar Ideen auch für neue Anregungen, auch für neue Depottypen, wo wir analog zum Thema Tabakinvestments dann eben auch nochmal in eine oder zwei weitere Branchen hier zusammen auch Ideen präsentieren werden, in die ich dann investiere. Denn ein Vorteil hat es ja auch, nicht bei Scalable beschäftigt zu sein. Man ist, was die Investmentmöglichkeiten anbelangt und die Dokumentationspflichten, ein wenig entspannter bei mir, als es bei einem regulierten Unternehmen nun einmal ist. Denn da muss natürlich ein bisschen genauer darauf geschaut werden, dass die Führungskräfte das auch entsprechend ordentlich machen, Christian.
Ich kann in alles investieren, was ich möchte, sofern ich das nur eben nicht im Scalable Broker mache und es handelt sich dabei nicht um UCITS-ETFs, dann muss ich es halt entsprechend vorlegen. Das Einzige, wo wir halt Restriktionen haben, insbesondere also auch schon eine Einwilligungspflicht, bevor wir Transaktionen tätigen, das ist im Fall von Geschäftspartnern, also Unternehmen, wo wir eventuell über Insider-Informationen verfügen könnten. Aber ich bin also völlig frei darin, einen Porsche-Sparplan beispielsweise im Scalable Broker abzuschließen, was ich übrigens auch im Porsche-Sparplan getan habe. Und das Gleiche gilt natürlich auch so für Dispositionen im Kinderdepot. Das heißt also, wenn ich die Geburtstagsaktien für Julian dieses Jahr dann kaufe, die ich gemeinsam mit ihm am 6. Februar aussuchen werde, dann werden die natürlich ins Scalable Kinderdepot gehen.
Ja, und ich meine, wir beschweren uns immer in Deutschland über Regulierung, aber in Teilen dieser Welt erlebt man auch immer wieder, wie gut manchmal eine funktionierende Regulierung auch sein kann, dass es da in Deutschland an der einen oder anderen Stelle zu weit geht. Das haben wir im Grunde auch mit dem ersten Teil und damit spannen wir dann den Bogen auch zum Anfang. im Grunde genommen auch zum Ausdruck gebracht und dass in dem Land das ein oder andere zu tun ist. Das können wir zumindest sagen. Da ist das Pflichtenheft, in das wir Scalable-Aufgaben reinschreiben müssen, deutlich dünner. Und von daher freue ich mich auf das Jahr 26 mit dir, mit euch. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ihr bleibt so lange gesund, investiert. Und natürlich seid ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es weitergeht in der Welt des Investierens bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.